Thema für heute Abend ist Evolution, also Entwicklungslehre, Zeit, Datierung von Fossilien. Nun, das ist der dritte Vortrag. Sie können auf diesen Tonbändern genau das haben, was ich in diesen Abenden, an diesen Abenden gesagt habe. Es sind nicht Vorträge, die ich woanders gehalten habe, sondern ich habe sie hier mit diesem stereophonischen Apparat aufgenommen. Ich weiß es nicht, wenn man Tonbänder kauft, sind sie oft so geräuschvoll, dass man kaum hören kann, was drauf steht. Diese sind absolut frei von Geräusch und man kann sie hören genauso klar wie aus meinem Munde. Also die sind die, von dem ihr lieber Prediger sprach heute Abend, die Vorträge, die ich hier hielt. Nun, Evolution, Zeit, Datierung von Fossilien und diese Probleme. Verschiedene sind zu mir gekommen und haben verschiedene Fragen gestellt über Datierungsmethoden, wie ich das glaube, dass die Erde jung sei und nicht alt, während die ganze Wissenschaft meint, dass wir Billionen von Jahren alt sind, wie ich das alles vereinbare mit dem Intellekt und mit der Wissenschaft. Und das wollen wir tun heute Abend. Und in einer Stunde das zu machen, da müssen Sie aber wirklich bergsteigen mit mir, wenn Sie wollen. So gehen wir also dran. Nun, Anfang. Die heutige Wissenschaft, einmütig, sind sehr wenige, die ihre Stimmen dagegen erheben, glauben, dass das Leben heute in dem Urschlamm anfing. Und in diesem Urschlamm, in den Ozeanen, in den Meeren, in den Flüssen, in den Teichen, enthielt die Bausteine des Lebens. Und durch Zufall kamen sie langsam zusammen, wie ich gesagt habe, an anderen Abenden. Nun, einmal, dass die Urzeugung oder die Biogenese, wie es heißt, in wissenschaftlicher Sprache. Ich sage das, falls ich einen Lapsus habe, nicht wahr? Und das falsche Wort benutze. Die Urzeugung ist die Biogenese. Die fand statt vor vielen Millionen von Jahren, vor der Karbonzeit, vor dem Präkambrium. Und das Urleben, die Urzelle, war, wie man sagt, sehr einfach. Nun, diese Zelle vermehrte sich, und aus einer Zelle gab es zwei, und aus zwei Zellen gab es vier, und aus vier gab es 16, aus 16, 32 und so weiter. Nun, die Chemie dieser Zellen ist kompliziert, obwohl die Zelle angeblich einfach war. Und wenn man etwas Komplexes hat, also Kompliziertes hat, geschehen Unfälle, Zufälle, Abweichungen. Sie wissen, selbst bei der besten Nähmaschine passieren kleine Unfälle. Und die Maschine der Zelle erlitt Unfälle. Und das heißt, dass einige Zellen, die Unfälle hatten nach oben, also Verbesserungen durch Unfall, dass sie eben einen Vorteil hatten über die, die diese Mutationen nicht hatten. Und so entstand nicht, dass alle Zellen gleich waren, sondern die Zellen in dem Urschlamm, sagt man, waren verschieden durch diese Unfälle, diese Zufälle. Nun, wenn sie verschieden waren, das heißt, dass einige Vorteile hatten in dem Kampf ums Leben, denn das Leben ist eben kompetitiv, nicht wahr? Man muss Konkurrenz haben. Und so war es auch damals. Und das heißt, dass die eben die Vorteile bekommen hatten durch die Zufälle, die konnten sich eher durchsetzen als die anderen. Und so entstand eine Schicht von besseren Zellen, die Vorteile hatten. Und mit der Zeit trennten sich die Zellen, dass sie nicht mehr Einzeller blieben, sondern die wurden zu Mehrzellern. Und die Mehrzeller konnten sich noch besser durchsetzen, weil sie spezialisieren konnten. Und die Mehrzeller setzten sich durch gegen die Einzeller. Und von den Mehrzellern entstanden auf der einen Seite die Zellen, die sich selbst ernähren konnten aus dem CO2, aus der Luft. und von dem Sonnenschein, und die wurden zu Pflanzen. Und die anderen, die haben von den Pflanzen gelebt. Und das waren die Tiere. Und so fingen an, die Pflanzen gegeneinander zu kämpfen und die Tiere gegeneinander zu kämpfen. Die, die eben nicht so fähig waren, die kamen um in dem Kampf ums Leben, ums Dasein. Und so entstand diese zweistufige Entwicklung nach oben. Auf der einen Seite die Pflanzen nach oben und auf der anderen Seite die Tiere nach oben. Nun, im Laufe von Millionen von Jahren entstanden die Säugetiere über die Reptilien, von den Amphibien, von den Fröschen und von den Krokodilen und Brontosauriern und solche Tiere, die es gab. Und die Säugetiere entstanden. Unter den Säugetieren entstanden einige, die sehr gut klettern konnten. Und die lebten in den Bäumen. Und weil sie eben ihre Hände benutzen mussten und gut schätzen mussten, wie sie von Baum zu Baum sprangen, da gab es einen sehr scharfen Kampf ums Dasein. Und so entstanden die Lemuriden und die Punguiden, die Affen und andere Primate dieser Art. Nun, eines Tages entdeckte ein Affe, wie man Feuer benutzt. Irgendwo schlug der Blitz ein, er sah, dass vielleicht ein Tier mitgeröstet wurde und schmeckte es, und er hat gut geschmeckt, da lernt er künstliches Feuer machen. Und die allgemeine Meinung ist, dass der Mensch dort entstand, wo der Affe oder der Halbaffe oder der Halbmensch, wie sie es wollen, lernte, das Feuer zu machen. Wenn er das einmal gelernt hat, dann lernte er auch andere Werkzeuge machen, und so entstand der Mensch. Nun, das ist die allgemeine Darstellung, ich habe sehr grob gemacht, nicht wahr, die man überall in den Museen hier in Deutschland findet, in England, Amerika, China, Russland, überall in der ganzen Welt. Man findet, passen Sie auf, liebe Freunde, man findet unten eine Wurzel, die Urzelle von der Urzeugung. Und dann gibt es Verästelungen, gibt es Äste an diesem Baum des Lebens, und an den verschiedenen Ästen findet man die verschiedenen Spezies, die wir haben. Aber die kommen alle zurück zu dieser einfachen Wurzel nach unten. Das nennt man die, passen Sie auf und verschlucken Sie sich nicht, die monophylogenetische Vorstellung des Lebens. Phylogenetisch heißt das wie das Phylum, also die Familie eines Organismus, gebaut wurde. Und sie sagen, dass alle Organismen, auch die Pflanzen und die Tiere, aus einer Wurzel hervorgehen. Mono, eine Wurzel. Phylo, also Familiengattung, genetisch gezeugt. Monophylogenetische Zeugung des Lebens nennt man das. Das ist allgemein akzeptiert. Wenn Sie das nicht glauben, können Sie in Amerika in 99% Universität in der Zoologie oder Biologie nicht promovieren. Das ist so akzeptiert als erwiesene Tatsache. Nun, die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, dass der Ursprung des Lebens nicht monophylogenetisch ist, aus einer Wurzel, sondern dass Gott jede Art von Leben für sich allein machte. Dass es nicht eine Wurzel gibt, sondern dass jede Spezies verschiedene Wurzel hat. Jede Spezies hat ihre eigene Wurzel. Statt dass wir einen Baum haben, mit verschiedenen Verästelungen, haben wir ein Reisfeld oder ein Weizenfeld oder ein Maisfeld, wo jede Pflanze ihre eigene Wurzel hat. Also Millionen von Wurzeln, Millionen von Spezies. Der Darwinismus lehrt fast einmütig, sind einige Ausnahmen, wie Kirchert zum Beispiel in England, die lehren, dass es monophylogenetisch ist, statt polyphylogenetisch, wie in der Bibel. Die Bibel lehrt viele Wurzeln, jede Spezies für sich, und die Wissenschaft heute in der großen Mehrheit lehrt eine Wurzel. Nun, warum tut die Wissenschaft das? Sehr einfach. Sie sagt, dass so ein Unfall oder Zufall, dass aus den Bausteinen des Lebens, aus den Aminosäuren, dass eine Urzelle entsteht, ist so unwahrscheinlich, dass wir unseren Glauben nicht zu sehr anstrengen dürfen. Wir können nicht glauben, dass von verschiedenen Seiten her überall in dieser Welt solche unwahrscheinliche Zufälle geschehen würden. Deshalb beschränken wir uns auf einen Zufall, und das war die eine Urzeugung. Also es ist, um den Glauben der Naturwissenschaftler nicht zu sehr zu strapazieren, dass man das tut. Durchaus vernünftig, nicht wahr? Nun, können wir das so akzeptieren, wie es ist? Ich erwarte jetzt, dass wir ein bisschen Bergsteigen zusammen machen. Die Wissenschaft sagt, dass es offenbar ist, dass alles von einer Wurzel, von einer Urzelle, von einer Urzeugung kommt. Denn die Tiere unter sich sind sich ähnlich. Die Pflanzen unter sich sind sich ähnlich. Wenn man weit genug zurückgeht zu der Abzweigung zwischen Tieren und Pflanzen in diesem verästelten Baum, findet man, dass Pflanzen und Tiere nicht mehr auseinanderzuhalten sind. So ähnlich sind sie. Das Einzige, was eine Pflanze unterscheidet, ist, dass es Chlorophyll hat, blattgrün, und kann die eigene Nahrung erzeugen. Und das Tier kann da nicht und ist auf die Pflanze angewiesen, um die Nahrung zu bekommen. Also die Ähnlichkeit zwischen allen lebendigen Organismen wird dargestellt als Beweis für die Verwandtschaft zwischen den verschiedenen Organismen. Die sind sich ähnlich. Nun, es gibt gläubige Menschen, die hingehen und sagen, es gibt riesige Unterschiede zwischen den Affen und den Menschen. Und die arbeiten darauf hin, dass die Ähnlichkeiten nicht da sind. Nun, liebe Freunde, so naiv sind wir nicht. Die Ähnlichkeiten sind da. Ein Affe verdaut sein Essen genau wie ich, praktisch genau. Die Biochemie ist ähnlich. Er steckt es in den Mund und kaut und schluckt genau wie ich. Der Affe greift Sachen mit der Hand genau wie ich. Er kann auch laufen, nicht sehr gut, auf zwei Beinen, so ähnlich. Vielleicht nicht so gut wie ich, aber doch ähnlich. Die Ähnlichkeit ist da. Und lasst uns nicht die Tatsachen leugnen im Interesse der Wahrheit. Viele lügen gern, wissen Sie, im Interesse der Wahrheit. Nun, das soll man doch nicht. Wenn mein Gegner einen guten Punkt hat, dann nimm mir den Hut ab und sag, mein lieber Freund, ich danke Ihnen, das stimmt, ich will das überlegen. Man muss doch intellektuell ehrlich sein. Die Ähnlichkeiten sind da. Ich war einmal in einem Zoo. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Und da habe ich mit, ich glaube es war in Hannover, bin nicht ganz sicher, da habe ich mit Freuden die Affen beobachtet, nicht wahr? Es gibt immer eine Menge Menschen vor den Affenkäfigen, nicht wahr? Nun, dieser Käfig war offen und hatte nur Barren davor, Gitter davor. Und draußen vor dem Käfig war ein sehr dreckiger, schmutziger Teich, Wasserteich. Nun, die Affen standen alle in einer Ecke, und Affen sind sehr demonstrativ. Die sind genau wie Buben. Entschuldigen Sie die Buben, aber es ist so. Und sie beobachten in der Ferne eine Schar von jungen Mädchen herankommen. Und es war ein Sommertag. Und die jungen Mädchen hatten schöne, helle, teilweise weiße Sommerkleider an. Damals trugen sie keine Hosen, nicht wahr? Sie hatten schöne, flatternde Kleider, weiße Sommerkleider. Und diese Affen, die warteten, bis die Mädchen in die Nähe kamen, und dann haben sie Steine und Bananenschalen und alles, was sie fanden, die warteten, bis sie genau da waren, und dann schmissen sie platsch ins Wasser und besudelten die Mädchen von oben bis unten. Und als die Mädchen schrien und davonliefen, nicht wahr, da haben sie sich gekrümmt vor Affengelächter. dass Sie das fertiggebracht haben. Genau wie Buden das tun, nicht wahr? Ich hoffe nicht, aber die hatten eben Humor. Die kicherten dort in den Käfig, wie diese Schafe und Mädchen davon liefen und schrien, dass ihre Kleider so schmutzig geworden waren. Also, die Ähnlichkeit ist da. Lasst uns das doch mit Freuden annehmen. Versucht nicht, die Wahrheit zu verbiegen, indem man lügt zugunsten der Wahrheit. Es ist eine schlechte Übung. Man kommt wirklich schlecht davon. Nun, die Ähnlichkeit zwischen Affen und uns ist doch da. Lasst uns das zugeben. Hände wie wir, für das Gesicht. Entschuldigen Sie, aber nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich bin durch die Hinterwälder gelaufen im Tessin, einmal in der Schweiz. Im Augenblick wusste ich wirklich nicht, ob es so oder so war. Und es war eben so, nicht wahr? Da schrak ich zusammen, als ich diese Ähnlichkeit feststellte. Nun, Affen sind auch anhänglich. Wissen Sie, dass Hunde selbst ein Gewissen bekommen können? Das lernen Sie, ich weiß das von uns. Aber die Ähnlichkeit ist auch da, wenn ein Hund den Sonntagsbraten gestohlen hat. Wir hatten einen Hund, der das einmal tat und hat es tadellos gemacht. Da war nichts übrig, nicht einmal an dem Maul des Tieres. Und als wir reinkamen, war der Braten weg und der Hund stand da mit Schwanz zwischen den Beinen und so, nicht wahr? Ich meine, hätte der Hund so getan, als ob nichts wäre, hätten wir es nie geahnt, wenn gemeint, eine Katze sei gekommen. Aber nein, es war der Hund und das Gewissen war da. Also die Ähnlichkeit ist da, psychisch und körperlich. Nun, was ich fragen will, ist diese Frage, wenn die Ähnlichkeit da ist, bedeutet das, dass wir mit denen genetisch verwandt sind? Können wir von Ähnlichkeit immer schließen, dass Verwandtschaft da ist? Die Antwort ist offenbar nein. Denn nehmen Sie den Doppelgänger. Sie wissen, dass Montgomery, der englische General, immer einen Doppelgänger hielt. Und den Doppelgänger schickte er hinaus. Er schickte ihn einmal nach Nordafrika, damit die deutschen Spione ihn sehen würden, wie er ins Flugzeug stieg. Und meinen würde, dass er nichts in Europa tat. Nun, die Frage ist die, war der Doppelgänger Montgomerys verwandter mit ihm als sein eigener Bruder, der ihn nicht besonders ähnlich sah? Die Antwort ist nein. Ein Doppelgänger ist einem Menschen ähnlicher als oft seine eigenen Verwandten. Und doch, weil die Verwandten die gleiche Erbmasse haben, würde man erwarten, dass sie sich alle ähnlicher aussehen als die, die keine Verwandtschaft aufweisen. Also die Ähnlichkeiten sind nicht immer da. Die Ähnlichkeiten sind oft da, aber die Verwandtschaft ist oft nicht da. Also sehr vorsichtig, das ist nur ein Anfang. Nehmen Sie zum Beispiel die Beuteltiere. Nun, Sie wissen alle, wie ein Känguru aussieht, nicht wahr? Und ein Känguru ist kein Säugetier, in unserem Sinne des Wortes, ist ein Beuteltier. Die Kleinen werden geboren, ganz unterentwickelt, und sie hängen sich an die Brustwarze der Mutter, und da entwickeln sie sich in diesem Beutel. Deshalb nennt man sie Beuteltiere. Nun, sie sind ziemlich weit auseinander von den Säugetieren. Die Säugetiere sind nach der Genetik und nach dem Darwinismus nicht sehr nah verwandt mit den Säugetieren. Beuteltiere und Säugetiere sind ziemlich weit auseinander verästelt, wenn ich so reden darf. Aber wissen Sie, dass es Beuteltiermäuse gibt, die schwer auseinanderzuhalten sind von Säugetiermäusen. Die erziehen ihre Jungen in einem Beutel. Also die Ähnlichkeit ist täuschend. Wissen Sie, was ein Thylacinus ist? Thylacinus THYL Asinus ist ein Beuteltierwolf. Und wenn Sie jemals einen Beuteltierwolf gesehen haben, werden Sie sagen, wie kommt es, dass die beiden Tiere so ähnlich aussehen und doch nicht miteinander verwandt sind? Die sind weit auseinander vom Standpunkt der Genetik und der Evolutionslehre. Dann nehmen Sie die Bären. Es gibt Beuteltierbären, die sehr viel Ähnlichkeit haben mit den Säugetierbären. Also die Ähnlichkeit ist da, aber wir dürfen nicht so sehr schnell sagen, dass weil Ähnlichkeit da ist, deshalb ist nahe Verwandtschaft. Dass der Affe mir so ähnlich sieht, bedeutet nicht zwingend, dass er mein Großvater war oder dass wir einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Ich will es wissenschaftlich ausdrücken, nicht wahr? Dass wir einen gemeinsamen Vorfahren hatten und deshalb miteinander verwandt sind. Nehmen Sie die klassischen Beispiele. Man sagt, dass weil die Chemie des Blutes des Affen und des Menschen ähnlich ist und die verschiedenen Blutgruppen übereinander stimmen, deshalb ist das ein Beweis dafür, dass der Affe nah beim Menschen steht. Aber wissen Sie, da muss man sehr vorsichtig sein. Denn einige Blutgruppen des Schweines sind den menschlichen Blutgruppen und der menschlichen Verdauung ähnlicher als die Blutgruppen und die anderen Verwandtschaften, chemisch gesehen, zwischen Menschen und Affen. Nehmen wir einen ganz extremen Fall. Also wenn wir verwandt sind mit dem Affen, sind wir noch näher mit dem Schwein, nicht wahr? Also man kann es auslegen, wie man will. Nehmen wir einen noch schlimmeren Fall. Man sagt, wenn ähnliche Chemie da ist, und ähnliche Chemie ist da, dann bedeutet das, dass man sehr nah miteinander verwandt ist. Nun, Sie wissen, dass verschiedene Tiere Blut haben wie wir, mit Hämoglobin drin, mit dem roten Farbstoff im Blut, unseren Sauerstoff an die Zelle nimmt. Man sagt, dass die Tiere, die Hämoglobin haben, eher miteinander verwandt sind, als die Tiere, die Hämocyanin haben, zum Beispiel. Es gibt verschiedene Kreaturen, die ein anderes chemisches System benutzen als unser System, das auf Hämoglobin aufgebaut ist. Da sagt man also, gut, die Hämocyanin haben, die sind weiter auseinander als wir, als die Tiere, die eben die anderen Sauerstoffüberträger haben. Aber nehmen Sie einen extremen Fall. Wenn die Chemie, die Ähnlichkeit in Chemie wirklich Verwandtschaft bedeutet, dann bin ich näher verwandt mit einer Kleepflanze als mit einem Wurm. Denn ein Wurm hat Hämoglobin in dem Blut. Und nicht nur das, die Kleepflanze hat auch in der Wurzel Hämoglobin. Also da bin ich so nah verwandt mit dem Wurm wie mit der Kleepflanze. Nun, ich meine, wer würde das sagen? Und ich könnte viele, viele Beispiele nennen, dass diese Ähnlichkeit nichts beweist. Kann etwas beweisen und kann etwas nicht. Es ist nicht zwingend als Beweis von Ähnlichkeit. Nun, was soll man dazu sagen? Was bedeutet denn Ähnlichkeit? Ähnlichkeit bedeutet, dass die Gene, die die Ähnlichkeit erzeugt haben, zwischen mir und meinem Doppelgänger, zwischen mir mit meinem Hämoglobin und der Kleepflanze mit ihrer Hämoglobin, bedeutet einfach, dass der Code hinter den beiden, hinter mir und der Pflanze, in der Hinsicht ähnlich sind. Nun, ein Code, wie ich gestern gesagt habe, entsteht nie durch Zufall. Deshalb, weil ein Code nur durch Intelligenz entsteht, sage ich, dass die Intelligenz hinter der Kleepflanze die gleiche Chemie benutzt hat für die Kleepflanze wie bei mir und den Code gebaut hat, der dann Hämoglobin herstellt in beiden Fällen. Und das ist doch ganz logisch. Ich benutze oft in verschiedenen Synthesen die gleichen Stufen. Und die Synthesen, die gehen hinaus in andere Richtungen, ganz auseinandergehende Richtungen, aber die Stufen, die ich benutze, können gleich sein. Nun, man darf nicht immer sagen, dass eine Synthese aus der anderen hervorgeht. Tut's nicht. Also da wollen wir das lassen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Und versuchen Sie nie von falschen Voraussetzungen auszugehen. Wenn Sie sagen, bitteschön, Ihr Onkel, der Schimpanse, sagen Sie, ja, die Ähnlichkeit ist da, aber dass wir einen gemeinsamen Vorfahren ist dadurch unter keinen Umständen bewiesen. Unter keinen Umständen ist ein Trugschluss, ein Denkfehler. Und jeder weiß es, der darüber nachdenkt. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen wollte. Wenn Sie Fragen haben auf dem Gebet, schreiben Sie sich auf. Und ich tue jetzt einen Strich drunter, denn ich habe gar viel zu tun heute Abend. Und überstürze mich ein wenig, weil ich so viel zu tun habe. Nun, lasst uns das so bleiben und gehen wir zu den nächsten Sachen. Ich will jetzt reden von Fossilien und Datierungsmethoden. Verschiedene sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, hören Sie, Herr Professor, es gibt doch Fossilien. Es gibt doch Zwischenstufen in das Beste. Reader's Digest ist letzthin ein Artikel erschienen von diesen Homo habilis und von Australopithecus und von solchen Sachen. Und die sind alle ein bisschen links. Fehlende Glieder in der Evolutionskette. Diese Fossilien beweisen, dass wir miteinander verwandt sind. Nun, lasst uns das mal genau ein wenig angucken. Im Laufe, jetzt rede ich wie Evolutionist, nur einen Moment. Im Laufe der Millionen von Jahren, in denen der Mensch und die Tiere sich angeblich entwickelt haben, sind viele Organismen gestorben. Und im Laufe der Jahre gibt es Ablagerung von Schutt und von Witterung, Verwitterung, die dann aufgebaut wird, schichtweise auf Erden. Und diesen Aufbau von Schichten nennt man geologische Formation. Nun, der Schutt fängt an, dass der Wind, der Regen, der Frost, das Wasser verwittert die Berge, und die Berge fallen dann herunter, durch Wasser meist, durch Wind, und bilden Schichten auf Erden. Nun, es ist offenbar, dass die untere Schicht, die unterste geologische Formation, die älteste sein muss. Und was dann drauf kommt, ist jünger. Und was ganz oben liegt, ist am jüngsten. Nicht wahr, das ist offenbar. So ist die Erde geologisch, die Kruste der Erde geologisch gebildet worden. Einige Felsen haben sich gehalten, nicht wahr, sind nicht verwittert worden. Die Feuerfelsen, die Igneous Rocks, wie man sie auf Englisch nennt, die sind nicht verwittert und die sind ursprünglich geblieben und man sagt, die sind seit Millionen von Jahren alt. Nun, in diesen Schichten sind niedergelegt worden die toten Tiere, die zur Zeit der Ablagerung der Geschichte starben. Und wenn die Schicht schnell gebildet wurde, so dass Sauerstoff ausgeschlossen wurde, dann wurde die äußere Form, die Materie des sterbenden Tieres oder der sterbenden Pflanzen erhalten. Ich war in Dänemark vor einigen Jahren mit meinen Kindern, und da gibt es Sümpfe, Sauersümpfe, wo man eben Torf gewinnt. Nun, in diesem Torf haben die Leute, die Torf schnitten, eines Tages einen frischen Leichnam gefunden. Sie haben sofort der Polizei gemeldet. Hier ist ein Mord. Und als sie diesen Leichnam untersuchten, da sahen sie, dass wohl der Leichnam frisch aussah, war er sehr, sehr, sehr alt. Und er hatte einen ganz alten Strick um den Hals. Seine Haare waren rot, aber sein Gesicht war vollkommen erhalten. Seine Hände, seine Fingerabdrücke konnte man lesen. Und dann durch die Carbon-C14-Methode hat man festgestellt, dass dieser Mann eine gute Zeit vor Christus getötet worden war und in den Sumpf geschmissen worden war. Und durch die Ablagerung, die schnelle Ablagerung von saurem Wasser, wo wenig Sauerstoff drin war, da ist er erhalten geblieben, vollkommen, wie er war. Nun, das war ein sehr gutes Beispiel von einem Fossil. Andere natürlich, Fossilien bestehen nur aus Fußtritten. Ein Mensch machte in dem Schlamm einen Fußtritt. Und dann kam Schutt herunter vom Wasser und deckte den Fußtritt zu und der blieb erhalten. Oder der Körper verwest und da bleiben die Knochen erhalten. Oder die Tannenzapfen kommen in so einen Schutt hinein und werden erhalten. Und so bekommt man Fossilien. Nun, es ist klar. Am Anfang, als diese Witterung, diese Verwitterung anfing und die Ablagerungen anfingen, nach dem Darwinismus war das Leben sehr nah bei der Urzeugung. Und da findet man also in den ältesten Schichten nur einfache Formen des Lebens. Die Carbon-Formationen enthalten meist ganz einfache Formen der Pflanzen und der Tiere. Ganz einfache Leben. Wir haben viele gesehen in der Türkei, meine Kinder auch. Nun, wenn man zurückgeht vor diesen Carbon-Formationen, kommt man ins Präkambrium, wie man es nennt. Kambrium und Präkambrium. Da findet man praktisch nichts vom Leben. Ganz einfache Sachen, Reste, die vielleicht lebendig waren, aber so einfach und so verwittert und so alt sind sie, dass man sie erkennen kann. Nun, wenn man eine weitere Schicht hinaufgeht, findet man, wie man sagt, eine Entwicklung im Leben. Da ist es komplizierter. Wenn man hinaufgeht, dann findet man Frösche. Wenn man hinaufgeht, findet man Krokodile. Wenn man noch weiter hinaufgeht, findet man Säugetiere. Und ganz oben findet man Affen und Menschen, neben den anderen Tieren. Nun, hören Sie zu. Die Wissenschaftler haben gesagt, wir müssen diese Felsen, diese Schichten, diese Ablagerungen, wir müssen sie datieren können. Wir müssen sagen können, wie alt sie sind. Aber als sie anfingen, das vor 100 Jahren, 120, 130 Jahren zu tun, systematisch zu tun, da hatten sie keine chemischen Methoden, das zu tun. War sehr schwierig zu sagen, wie alt ist dieser Fels, wie alt ist diese Formation. Man hat es versucht zu tun an den Ringen von Bäumen, die man drin fand. Man wusste dann, wie lang wenigstens die Bäume gelebt haben. Aber das gab uns nicht Aufschluss auf das, über das Datum, zu welcher Zeit der Baum oder die Pflanze begraben wurde. Da haben sie gesagt, wir müssen eine Methode haben, das zu datieren. Und da haben sie entwickelt diese Methode. Hören Sie. Das heißt die Methode der Leitfossilien. Nun, ein Leitfossil ist ein Fossil, das charakteristisch ist für ein Entwicklungsstadium. Nun, wenn man sehr weit zurückgeht in die Geschichte der Menschheit zu den unteren Schichten, findet man einfache Wesen, die man Trilobiten nennt. Die sind schneckenartige Dinger, die rundherum spiralartig waren. Und sie starben, wie man sagt, sehr früh aus. Nun, wenn man dann Trilobiten findet in einer Schicht, sagt man, diese Schicht muss alt sein. Denn die Trilobiten waren sehr frühe Tiere und sie starben sehr früh aus. Deshalb, wo man Trilobiten findet, diese Schicht ist alt. Also, ein Trilobit ist ein Leitfossil. Wo man ein Zielgebiet findet, leitet das einen in Bezug auf das Alter. Und so stellt man fest, dass Zielgebieten eben auf 450 Millionen Jahre deuten. So datiert man die Fossilien anhand von dem, datiert man die Schichten anhand von den Fossilien, die man drin findet. Gehen wir ein bisschen weiter. Wir wissen, sagen die Wissenschaftler, dass die Saurier ausstarben ungefähr vor 70 bis 90, 120 Millionen Jahren. So starben sie aus. Also, wenn man eine Schicht findet, eine Formation findet, man nennt das die Kreide dieser Zeit, wo man Brontosaurus oder Tyrannosaurus oder Dinosaurus findet, da sagt man also, diese Schicht ist mindestens 90 Millionen Jahre alt. Der Dinosaurier ist ein Leitfossil. Das ist die Hauptmethode der Geologie gewesen in den letzten 100 Jahren, um das Alter der Schichten zu datieren. So tut man das. Man findet etwas Charakteristisches für dieses Zeitalter und überall, wo man findet, sagt man, so alt ist es. Nun, ist wunderbar, nicht wahr? Aber sehen Sie, was es voraussetzt. Es voraussetzt, setzt voraus, die Richtigkeit des Darwinismus. Denn wenn der Darwinismus nicht richtig ist, dass die Trilobiten nicht am Anfang waren, vor 450 Millionen Jahren, dann ist der Fels, in dem man sie findet, nicht 450 Millionen Jahre. Es ist ein Circulus Viciosus. Es nimmt an, dass der Darwinismus richtig ist und das Leben mit den Einzellern anfing und dann verästelte sich bis zu den Menschen hinauf, wie ein Baum. Und dann sagt es, weil das wahr ist, wenn wir Trilobiten finden, dann ist das alt. Also es setzt voraus das, was man eigentlich beweisen will. Wenn der Darwinismus richtig ist, dann ist die Methode unbedingt richtig. Aber wenn die Methode falsch ist, dann ist die Methode unbedingt falsch. Dann bekommt man die Daten falsch. Darf ich Ihnen einige Beispiele geben? Ich habe ein Buch geschrieben, Man's Origin, Man's Destiny auf Englisch, Herkunft und Zukunft des Menschen auf Deutsch. Da habe ich berichtet über diese Dinge, und gesagt, dass ich unten in Texas war, und da habe ich persönlich mit den eigenen Augen gesehen und mit der eigenen Kamera fotografiert wunderbare Brontosaurus-Fußtritte. Nun, Brontosaurus ist ein Tier mit solchen Fußtritten. So groß sind sie. Und ich habe sie, diese Fußtritte, gesehen, so klar, als ob sie gestern gemacht worden wären. Mit den Klauen da ganz haarscharf in den Schlamm. Und überall sieht man, wo dieses Riesentier, 70 Tonnen schwer, herumspazierte an einem Sonntagnachmittag. Wunderbar sind sie. In dem Buch finden Sie farbige Bilder und Schwarz-Weiß-Bilder von diesen wunderbaren Fußtritten. Da sagte ich als Wissenschaftler, also die Saurier, die starben aus vor 90, 80, 90 Millionen Jahren. Diese Schicht, die Kreide, Cretaceous auf Englisch, muss so alt sein wie die Tiere, in der man diese Fußtritte findet. Und richtig, Cretaceous ist so alt, Kreide ist so alt. Aber ich habe in der Literatur eines Tages geblättert. Ich tue das ab und zu, es gibt nicht sehr viel Zeit, aber wenn man Zeit hat, tut man es gern. Und da sah ich in einer Zeitschrift auch Brontosaurus Fußtritte. Und neben diesen Fußtritte auf dem Bild, ich hätte schwören können, das ist ein menschlicher Fußtritt. Und dann guckte ich, dachte, ja, das darf nicht sein. Denn die Menschen kamen erst vor einer Millionen Jahren oder vor 5 Millionen Jahren, wenn es hochkommt, nach Liki, nicht wahr? Das kann nicht sein, dass die beiden ihre Fußtritte zur gleichen Zeit gemacht haben. Denn wenn der Brontosaurus seine Fußtritte machte und dann nach 70 Millionen Jahren alles weich wurde, dass ein Mensch seinen Fußtritt machte, dann wäre die Kreide so weich geworden, dass man den Brontosaurus Fußtritt verloren hätte und der menschliche Fußtritt wäre geblieben, nicht wahr? Die müssen zur gleichen Zeit gemacht worden sein, sonst wären sie nicht beide erhalten geblieben. Da habe ich in den Text geguckt und Dr. Bird, Sie können es nachlesen, steht alles, die Referenzen, die Quellen sind alle da für alle Wissenschaftler, die so sind wie Thomas, nachzulesen, können es tun. Dann las ich im Text und er sagte, ja, diese Brontosaurus-Fußtritte habe ich gesehen. Aber das Merkwürdige war, dass nebenbei ein Fußtritt war, der genau aussah wie ein Mensch. Nun, die Evolutionslehre erlaubt das nicht. Das ist unmöglich. Denn die beiden lebten nicht kontemporan. Die waren getrennt, ihre Lebenszeiten, durch 70 Millionen Jahre. Und er sagt, weil die Theorie das nicht erlaubt, kann es nicht wahr sein, was ich da gesehen habe. Jemand hat entweder Brontosaurus eingemeißelt in die Kreide oder den menschlichen Fußtritt eingemeißelt. Steht da, lese ich aber nach. Das kann nicht sein, denn die Theorie erlaubt es nicht. Er nimmt die Theorie als Beweis für die Tatsachen, statt dass man die Tatsachen nimmt, um die Theorie zu untermauern. Nun, er sagt, es ist nicht möglich, dass der Brontosaurus, dass seine Fußtritte eingemeißelt worden waren, denn es sind zu viele da. Und da würde ein Mensch nicht hingehen und all diese großen Fußtritte unter dem Wasser, denn es ist unter dem Wasserspiegel all das, einzumeißen, das kann man nicht. Aber da ich nur 2, 3 menschliche Fußtritte gesehen habe, nehme ich an, dass jemand sich ein Späßlein erlaubt hat und sie eingemeißelt hat, um die Geologen zu ärgern. Ich dachte also, bitteschön, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, das glaube ich nicht. Und da habe ich mit meiner Frau gesprochen, und da habe ich gesagt, ich gehe runter mal selber gucken. Ich war, wenn ich Tatsachen haben will, tut mir leid, ich bin ein Thomas. Ich muss selber sehen. Da habe ich ein Flugzeug genommen, bin runtergeflogen und tatsächlich, da war es. Da haben sie gesagt, ja, die sind eingemeißelt, diese Fußtritte. Aber ich sagte, hören Sie mal, Druckrillen können Sie nicht einmeißeln. Und da sind Druckrillen da. Da haben sie gesagt, ja, so, das ist irgendwie geschehen, das war ein sehr geschickter Einmeißler, der das getan hat. Ich sagte, der eigentliche Beweis für die ganze Sache wäre, zu sehen, wo die Fußtritte in dem Ufer verschwinden, unter jungfräulicher Erde, unter jungfräulichem Boden. Man sieht, wo das Tier hinmarschiert und dann ist es zugedeckt durch Schutt, nicht wahr, und tausende von Tonnen von Ablagerung oben drüber. Ich sagte, man muss sehen, wo sie hingehen und dann kann man, wenn er gerade gelaufen ist, kann man sehen ungefähr, wo die menschlichen Fußtritte hinliefen. Auch in jungfräuliche Erde hinein. Und da haben wir dann eine kleine Expedition zusammengetan mit Baggern und mit aller Hilfe, die wir nötig hatten von Freiwilligen und die jungfräuliche Erde ausgebaggert. Und tatsächlich, man konnte messen, der nächste Fußtritt von dem Brontosaurus müsste ungefähr 1 Meter von hier sein, geradeaus. Und da hat man gebaggert, siehe vorsichtig, und dann ausgespült mit Wasser und es gefilmt in Farbe. Tatsächlich, da kam der Fußtritt zum Vorschein. Dann hat man das Gleiche gemacht mit diesen eingemeißelten, angeblich eingemeißelten Menschenfußtritten. Und wie man es gemacht hat, man konnte kalkulieren, wo sie sein würden, ungefähr, nicht wahr, wenn der Mensch nicht gehopst war, dann hat man es ausgespritzt mit Wasser und tatsächlich, da kamen sie zum Vorschein. Nun, wenn sie unter jungfräulicher Erde waren, dann waren sie nicht eingemeißelt. Ich garantiere, ich war da, sie waren nicht eingemeißelt. Die Fotografien finden Sie in Herkunft und Zukunft des Menschen. Wir haben sie sogar farbig gefilmt und Sie können einen Film bekommen, Footsteps in Stone heißt es, ist auf Englisch, dass das alles die ganze Expedition zeigt. Nun, was bedeutet das? Es bedeutet, dass nach der Leitfossilienmethode die Kreide dort 90 ungefähr Millionen Jahre alt ist. Wir finden Brontosaurus da, also 90 Millionen Jahre muss das sein. Aber wir finden tadellose Kinderfußtritte und tadellose menschliche Fußtritte. Die Menschen sind entstanden nach Leakey vor 1 Million Jahren oder bis vor 2, 3, 4 Millionen Jahren, nicht länger. Also, wir finden menschliche Fußtritte da. Nach der Leitfossilienmethode ist die Kreide 1 Million Jahre alt. Und der gleiche Fels ist also 80, 90 Millionen Jahre alt nach der Methode. Und der gleiche Fels ist 1 Million Jahre alt nach der gleichen Methode. Also die Methode ist unzuverlässig. Und jeder Geologe weiß, dass es ein Circulus Vitiosus ist. Ich habe mit vielen gesprochen, die sagen, ja, das ist die schwache Seite. Wir müssen andere entwickeln, aber vorläufig haben wir keine. Man soll nie eine Theorie nehmen, um Tatsachen zu beweisen. Tatsachen sollen die Theorie aufbauen. Und das hat man leider getan. Und das ist die eine Methode, die man nimmt, und die Hauptmethode der Geologie. Und sie ist leider philosophisch nicht stichhaltig. Nun, ich muss jetzt kurz ein Wort sagen über die C14-Methode. Die C14-Methode beruht auf folgenden Tatsachen. Hören Sie zu, es ist ein bisschen schwer, aber die jungen Leute werden die schon verstehen. Die Alten auch, wenn es mir gelingt. Helfen Sie mir. Oben in der Atmosphäre gibt es viel Stickstoff. Und Stickstoff ist N14. Wenn Stickstoff bombardiert wird mit kosmischen Strahlen, verwandelt Stickstoff sich in Kohlenstoff. Aber nicht in normalen Kohlenstoff. Normaler Kohlenstoff hat ein Atomgewicht von 12. Dieser Kohlenstoff von Stickstoff durch Transmutation unter kosmischen Strahlen hat ein Atomgewicht von 14. Ist also 14 über 12 schwerer als Kohlenstoff, der normal ist auf Erden. Aber aller Kohlenstoff auf Erden ist vermischt mit C14. C12 ist die Hauptsache, C14 ist auch da. Weil ständig diese Synthese oben in der Stratosphäre stattfindet. Das heißt, dass wenn ich sie verbrennen würde und ihr CO2 analysieren würde, würde ich das gleiche Verhältnis in ihnen finden, C14 zu C12, wie oben in der Stratosphäre. Denn alles ist im Gleichgewicht. Nun, C14 ist radioaktiv und C12 ist es nicht. Da brauche ich nur das CO2 zu nehmen und die Radioaktivität zu bestimmen und das Ganze abzuwiegen, und dann weiß ich, wie viel C14 da ist. Nun, ich weiß, wie schnell oder wie langsam C14 sich zersetzt. Es braucht ungefähr 7000 Jahre, dass die Hälfte der Moleküle in einem Gemisch von C14 sich zersetzen. Und dann ist die Hälfte der Radioaktivität da. Also wenn ich dann ein Muster von C14 nehme und in ein Rohr tue und die Radioaktivität bestimme, ist es, wo wir sagen, X. Nun, nach der Halbwertszeit, 7.000, 8.000 Jahre, komme ich und messe es wieder. Und dann ist es X über 2. Die Hälfte. Genau die Hälfte. Und dann sage ich, also gut, die Hälfte hat sich zersetzt, es hat 7.000, 8.000 Jahre gedauert, bis wir das haben. Nun, was man tut, man sagt, dass eine Pflanze oder ein Tier, das stirbt, wenn es in die Erde kommt, dann hört der Stoffwechsel auf zwischen der Atmosphäre und dem Leichnam. Und dann zersetzt sich durch Radioaktivität die Mengen von C14 in diesem Leichnam langsam herunter und wird nicht wieder gespeist von der Luft, von der Synthese da oben. Man macht die Reaktion irreversibel. Nun, dann, wenn man also irgendwie Knochen nimmt, die C14 in sich erhalten von irgendeinem alten Menschen oder einer Mumie und die Radioaktivität von dem C14 drin bestimmt, kann man sagen, das hat so lange gedauert, bis so viel Radioaktivität verloren ist, gegangen ist, und dann ist das Skelett so viele Jahre alt. Man kann es machen bis zu ungefähr 20.000 Jahren. Dann ist die Radioaktivität so schwach, dass man nicht mehr messen kann. Also bis zu 20.000 Jahren kann man diese Methode benutzen. Nun, Libby hat es gefunden und hat den Nobelpreis dafür bekommen. Wunderbare Arbeit. Aber Libby hat gesagt, es hat einen Haken. Wenn früher oben in der Luft keine kosmischen Strahlen durchdrangen, dann würde kein C14 synthetisiert werden. Und wenn kein C14 oben synthetisiert wird, dann würden alle Lebewesen auf Erden auch keins enthalten. Und wenn dann so ein Tier oder ein Mensch stirbt, mit keinem C14 in seinem Skelett, und ein Mensch kommt und die Radioaktivität bestimmt, dann wird er sagen, es ist tot. Radioaktiv tot. Das Tier ist mehr als 30.000 Jahre alt, weil kein C14 mehr drin ist. Aber, sagte Libby, in Wirklichkeit ist der Mangel an Radioaktivität davon gekommen, dass kein C14 da war. Und was man heute entdeckt hat, ist, dass die Erde immer bombardiert wird von kosmischen Strahlen. Dass man also deshalb angenommen hat, dass immer die gleiche Methode, immer die gleiche Menge von C14 in der Luft war. Und dass deshalb man damals, von den Verhältnissen damals schließen kann auf die heutigen. Aber wenn kein C14 da war, dann wird alles, auch wenn es nur 10 Jahre alt ist, aussehen, als ob es 20.000, 30.000 Jahre alt war, weil es radioaktiv tot ist. Nun, Libby hat gesagt, wenn der Magnetismus, das magnetische Feld der Erde sich jemals stark geändert hat, so dass ionisierende Strahlen nicht mehr reinkamen, dann ist es schon möglich, dass kein C14 hergestellt worden ist. Und deshalb, dass alles, das zu der Zeit starb, radioaktiv inaktiv ist und alles so aussehen will, als es unendlich alt ist, in Wirklichkeit ist es 10 Jahre alt. Alles ist davon abhängig. Nun sind andere Methoden, die möglich sind, um die kosmischen Strahlen und die ionisierenden Strahlen abzuhalten. Wasserdampf in der Luft, Umänderung von Mengen von Ozon in der Luft und so weiter. Tausenderlei Sachen sind da. Noch etwas ist auch da. C14 kann hinaus diffundieren aus den Skeletten. Dann wird ein Skelett älter aussehen, als es wirklich ist, weil C14 sich nicht zersetzt hat, sondern hinaus diffundiert. Das ist C14. Also wir sind nicht sicher. Wir suchen bessere Methoden. Die Wissenschaft ist aufgehalten worden heute nur an diesem Problem der Datierung. Die Datierung von Leitfossilien ist Unsinn. Kann funktionieren, ist aber nicht zuverlässig. C14 kann funktionieren bis zu 20.000 Jahren, ist aber nicht hundertprozentig, ist von der Annahme abhängig, dass die Synthese von C14 immer konstant geblieben ist. Ich muss noch etwas nennen, ganz kurz. Die andere Methode, um Millionen von Jahren zu schätzen, zu datieren, ist das Kalium-Argon, die Kalium-Argon-Methode. Kalium ist auch radioaktiv. Wir haben alle Kalium in uns, wir denken mit Kalium. Ich rede zu Ihnen anhand von Kalium-Ionen in meinem Kopf, nicht wahr? Das tue ich, Sie auch. Vielleicht gefällt es Ihnen nicht. Trinken Sie viel Pampelmus und da haben Sie viel Kalium zum Denken. Nun, wenn Kalium sich zersetzt, bildet es Argon, was ein Edelgas ist. So Wenn man einen Felsen nimmt, mit Kalium drin, die Menge von Argon drin bestimmt, dann sagt man, es braucht so viel Zeit, um so viel Mikrogramme von Argon zu bauen, von so viel Kalium. Nun, dann nimmt man die Felsen, bestimmt kaliumhaltigen Felsen, und bestimmt die Menge von Argon drin und sagt, so viele Millionen Jahre ist es. Nun, das ist auch davon abhängig, dass die Felsen, als sie anfingen und gebildet wurden, kein Argon enthielten. Nun, Argon ist in dem Magma der Erde, also den flüssigen Felsen, auch löslich. Wer kann mir garantieren, dass nichts war da vorher? Ich habe versucht, aber meine Gesundheit hat es nicht erlaubt und das Geld auch nicht, hinzugehen nach Island. Und da haben wir eine neue Insel, direkt aus der Erde gekommen, nicht wahr? Durch vulkanische Tätigkeit. Da wollte ich diese Felsen nehmen, die 2 Jahre, 1,5 Jahre alt sind, 6 Monate alt sind, und sie das Alter bestimmen nach dieser Methode. Nur wenn ich das tun kann, also es juckt mir in den Fingern, das zu tun, zu sehen, wie viel Argon drin ist. Denn wenn Argon löslich ist in dem Magma, in dem vulkanischen Magma, in der Flüssigkeit aus der Erde, dann natürlich werden diese Felsen Millionen von Jahren alt sein, denn in Wirklichkeit entstanden sie aus der Flüssigkeit gestern. Also diese Methode ist auch schwierig. Nehmen wir das Letzte. Tut mir leid, ich will mich beeilen, dann bin ich beinahe fertig. Das ist die letzte Methode für heute Abend. Das ist das Blei, die Bleiradiummethode. Nun, Radium ist radioaktiv und zersetzt sich durch eine Kette in Blei. Und man weiß genau, wie viel Zeit es braucht, aus einem Gramm Radium ein 0,5 Gramm Blei zu machen. Das nennt man die Halbwertszeit. Nun, ich gehe hin und ich nehme 50% Bleisulfat. Und ich nehme, vielleicht sollst du kommen, das andere reintun, ja? Ich nehme 50% Bleisulfat und vermische das Bleisulfat. Ich bin ein böser Mann. Ich denke all diese Ränke aus, wenn ich träume nachts. Und ich vermische das mit 50% Uransulfat. Und ich mache das zu einem Felsen. Ich war richtig geologisch gesehen. Und das tue ich heute. Ich gebe es meinem Kollegen und ich sage zu meinem Kollegen, datieren Sie bitte dieses Gemisch. Und er arbeitet dran, er sagt, ja, bitteschön, es ist 50% Blei und 50% Uran. Also das ist ungefähr die Halbwertszeit, das ist einige Millionen Jahre alt. Und ich habe es gestern gemacht. Nicht wahr? Der Irrtum kommt davon, dass ich eine Schöpfung gemacht habe. Ich habe einen Felsen synthetisiert. Man hat angenommen, dass das ganze Blei vom ganzen Radium kam. Und in Wirklichkeit habe ich es eingetan, weil ich eben schöpferisch tätig war. Und wo man schöpferisch tätig ist, indem man sich solche Späße erlaubt, Schöpfung ist ein Spaß, nicht wahr? Heißt auch, dass Gott Freude hat an seiner Schöpfung. Wenn ich das tue, setze ich die Datierungsmethode auf den Kopf. Ich kann das nicht tun. Also, wer Fragen hat auf dem Gebiet, der komme nachher zu mir und wir reden drüber. Nun, was sollen wir dazu sagen? Datierung ist eine Frage der Zeit. Was ist Zeit? Zeit ist eine Eigenschaft von der Materie. Genau wie das Blaue meiner Augen eine Eigenschaft ist von meinen Augen. Und Sie können das Blaue von meinen Augen nicht trennen. Wissen Sie, dass Wasser nass ist? Die Nässe des Wassers ist eine Eigenschaft von Wasser. Und Sie können nicht Wasser haben, das nicht nass ist. Wasser ist nass. Und Materie hat als Eigenschaft Zeit. Und Sie können nicht Materie haben ohne Zeit. Aber wenn es keine Materie gibt, gibt es keine Zeit. Deshalb vor der Schöpfung gab es keine Zeit. Deshalb hat Gott mit der Schöpfung Zeit gemacht. Genau wie er meine Augen blau gemacht hat. Indem er meine Augen erschaffen hat, hat er das Blau auch erschaffen, nicht wahr? So, hören Sie zu, ich gebe es Ihnen Latein. Sie sind alle Lateinschüler, nicht wahr?
Ja.
Können Sie alle Latein? Mundum, die Welt, non in tempore, nicht in der Zeit, sed cum tempore, sondern mit der Zeit, finxit, machte. Gott machte die Welt nicht in der Zeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern er machte die Zeit mit der Materie. Er machte die Welt mit Geschichte. Indem er erschuf, erschuf er Zeit. Lasst uns das mal angucken, wie schwierig das ist. Ich nehme eine Rakete. Und diese Rakete fliegt mit Lichtgeschwindigkeit hinaus zu den nächsten Sternen. Und ich fliege hinaus 10 Jahre bei Lichtgeschwindigkeit und bin dann zurück. 5 Jahre hinaus und 5 Jahre zurück. Also ich war 10 Jahre unterwegs bei Lichtgeschwindigkeit. Nun, wenn ich zurückkomme, bin ich fort gewesen 24 Jahre. Meine Frau ist 24 Jahre älter geworden als ich. Ich bin 10 Jahre älter geworden. Es ist eine Folge der Relativitätstheorie. Nun, wenn ich 20 Jahre hinausfahre, wenn ich zurückkomme, ist meine Frau nicht mehr da. Sie starb vor 270 Jahren. Und ich war 20 Jahre unterwegs. Auf Erden war das 270 Jahre. Man hat dies erwiesen. Man hat Uhren um die Welt geschickt in eine Richtung im Flugzeug und Uhren um die Welt geschickt in andere Richtung im Flugzeug. Und dann hat man die Zeit, die diese Uhren gemessen haben, bestimmt. Und die Geschwindigkeit des Flugzeuges war genug, mit der Geschwindigkeit der Umdrehung der Erde genug, um den Unterschied zu geben. So hat man es kalkulieren können. Wenn ich 30 Jahre hinauffliege, wenn ich zurückkomme, sind 31.000 Jahre verflossen auf Erden. Wenn ich 50 Jahre fliege, sind 420.000 Jahre verflossen auf Erden. Und wenn ich 60 Jahre fliege, sind es 5 Millionen Jahre auf Erden. Also sehen Sie, die Geschwindigkeit ändert Materie. Sie kennen die Formel von Einstein, die bekannte. Die Geschwindigkeit ändert Masse. Masse und Geschwindigkeit sind miteinander verwandt, verbunden. Nun, wenn das der Fall ist, zeigt das ganz klar, dass wir einfach als Wesen in der Materie, solange wir in der Materie sind, haben wir mit Zeit zu tun. Aber in dem Augenblick, wo ich sterbe, verliere ich meine Materie. Und da verliere ich meine Zeit. Und da bin ich in der Ewigkeit. Keiner von uns ist mehr als ein paar Sekunden weg von der Ewigkeit. Wir wandeln an einem Abhang entlang. Und oben an diesem Kamm, an dem wir wandeln, durch unser Leben hindurch wandeln, ist Zeit. Wenn ich komme und Ihnen einen Schlag über den Kopf gebe, in einer Sekunde hört die Zeit für Sie auf und Sie sind in dem ewigen Gericht Gottes. Gehen Sie unvorsichtig über die Straße, werden Sie getroffen von einem Auto. Sie trennen sich von Ihrer Materie, Sie trennen sich von Ihrer Zeit und Sie stehen in der Ewigkeit, wo Gott ist. Denn er hat die Zeit mit der Materie gemacht von der Ewigkeit her. So ist das, liebe Freunde. Wir sind alle sehr nah bei der Ewigkeit. Und deshalb sagt Paulus, dass, und die Propheten alle, wir sollen alle Zeit bereit sein, Rechenschaft abzugeben, für was wir getan haben in der Zeit. Darf ich Sie fragen, ob Sie das getan haben? Denken Sie, was das bedeutet, dass der ewige Gott, die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus, Materie zu sich genommen hatte. Er kleidete sich in Fleisch und Blut. Und indem er sich kleidete in Fleisch und Blut, wurde er zeitgebunden, wie ein Mensch. Und in dem Augenblick, wo die Soldaten ihn getötet haben und er freiwillig den Geist aufgab, in der Zeit hat Gott gesagt, er gebe ihm etwas Neues. Und das Neue war nicht ein Körper, die aus Materie gebaut ist, die deshalb zeitlich gebunden sein muss, sondern aus Übermaterie. Wir wissen das. Ich habe sehr oft über die multidimensionale Art der Auferstehung gesprochen. Ich wünschte, ich könnte es hier tun. Das würde Ihnen Freude machen. Das weiß ich. Es ist ein ergreifendes Thema. Aber in dem Augenblick, wo der Herr Jesus einen neuen Auferstehungsleib bekam, da konnte er natürlich durch die Türen fahren. Mathematisch ist das keine Schwierigkeit. Er konnte erscheinen vor den Jüngern und wieder verschwinden. Er wusste alles, was sie gesagt haben, obwohl er nicht physikalisch bei ihnen war. Und was Gott vorhat, ist Folgendes. Sie werden ihren Körper ablegen. Ich auch. Wir werden die Sterblichkeit ausziehen wie ein Kleid. Und sie müssen, kann nicht mehr als ein paar Jahre dauern, sie müssen die Unsterblichkeit anziehen, wo keine Zeit ist. Nun, die Frage ist, wie wird die Unsterblichkeit, die Ewigkeit für sie aussehen? Der ewige Gott ist in die Zeit gekommen, um uns vorzubereiten auf das, was einem jeden von uns bevorsteht. Früher oder später, meist früher, als man denkt. Dass keine verlorene Ewigkeit da ist. Der Sinn des Lebens ist, dass man sich auch vorbereiten kann auf das Unvermeidliche. Nämlich, dass sie das Kleid der Materie ausziehen. Und dass sie verschlungen werden von der Ewigkeit, verschlungen werden vom Leben, sind sie vorbereitet. Der ewige Gott in der Form der zweiten Person der Trinität ist gekommen zu uns Menschen als Führer zu zeigen, wie man es tut. Und wie der Herr Jesus einen neuen Auferstehungsleib bekommen hat, so hat er einem jeden von uns versprochen, dass wir ihn sehen werden in unserem Leib. Aber es wird nicht ein materieller Leib sein. Ein Leib, wie wir jetzt haben, aber nicht gebaut aus Stoff und Materie, sondern aus Überstoff und Übermaterie, mit all den Eigenschaften davon. Die Erlösung besteht darin, dass ich diesen Gott kennenlerne. Das tun wir bewusst durch einen Schritt zu ihm hin. Deshalb sind wir erschaffen worden. Deshalb werden wir sterben. Deshalb werden wir alle auferstehen. Diesmal unsterblich, wie er auch unsterblich ist. Wir beten zusammen. Hilf du uns, Herr Jesus, diese Dinge zu ahnen. Du weißt, wir können sie nicht vollkommen verstehen. Wir sehen in einem Spiegel, durch ein Glas im Dunkeln. Und doch ahnen wir anhand des Lichtes, das du uns gegeben hast durch deinen Sohn, wozu du uns gemacht hast, dass wir Gemeinschaft mit dir haben, hier auf Erden, wie wir sind und wie du warst als Mensch. Und auch nachher, wenn wir die Materie, das Fleisch und Blut ablegen, und vor dir stehen, wie wir sind. Wir bitten dich, kleide du uns mit deiner Gerechtigkeit, mit deinem Heil ein. Tu du das, auf dass wir bestehen können in dem unsagbaren Licht. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das für uns vorbereitet hast, was kein Auge gesehen hat und in keines Menschen Herz gekommen ist und zu keines Menschen Ohr durchgedrungen ist. Das hast du denen bereitet, die dich lieb haben. so danken wir dir für diese Wohltat um deines Namens willen. Amen. Nun, Freunde, wir machen wie gestern Abend, wenn Sie Lust haben, 10 Minuten Fragen. Wenn Sie keine Lust haben, können Sie jetzt gehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie blieben. 10 Minuten und dann entlasse ich Sie. Und die, die dann Fragen haben, können es machen wie gestern Abend. Ich hatte eine Höhle von Fragen gestern, die mich beschäftigten bis 2 Uhr heute Morgen. Wollen wir das noch einmal machen? Ich halte es noch mal aus. Haben Sie Fragen? Ich weiß, dass Fragen da sind. Lass es gehen, es macht nichts. Haben Sie Fragen da? Ja.
Wir haben uns vorhin erklärt über die Bestimmung der...
Lauter, ja.
Sie haben uns vorhin erklärt über die Bestimmung der Zeit und jetzt ist dennoch eine Frage bei mir offen, wie lange oder wann ist der erste Mensch
Wann ist der erste Mensch entstanden, ja?
Ja.
Gut, das sage ich Ihnen ganz offen, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es vor 5 Millionen Jahren war. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gott so langsam bei der Arbeit ist. Vielleicht war es 10.000 Jahre. Vielleicht 20.000 Jahre, wenn es hochkommt, 50. Aber ich glaube nicht an diese Jahrmillionen.
Ja, wir können es auch bestimmen, zwischen der ersten und zweiten Welt. Gott hat doch damals eine neue Welt erschaffen. Auf der ersten Welt waren denn da nur Engel oder waren da auch Menschen?
Das weiß ich auch nicht. Was ich nicht weiß, das sage ich freimütig, das weiß ich nicht. Ich lasse das Wort Gottes einfach stehen, wie es ist. Das Wort Gottes ist ein ewiges Wort. Und wenn ich so dumm bin, zu meinen, dass ich der zeitliche Mensch bin, der die alle Details mit dem Verstand und mit dem Intellekt begreifen kann, dann täusche ich mich aber sehr. Ich glaube, dass man nicht das Wort Gottes nicht irgendwie in eine Zwangsjacke schubsen soll. Die viele sagen, ein Jahr, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Stimmt. Wenn man in einer Rakete steigt, habe ich Ihnen gezeigt, wie das ist. Aber wenn Gott von 7 Tagen der Erschaffung vom Anfang an spricht, dann rede ich von den Morgenden, von den Abenden der 7 Tage. Denn seine Intelligenz reicht aus, in so kurzer Zeit das zu tun. Was er vorher gemacht hat und was nicht beschrieben ist in der Offenbarung Gottes, kann ich nicht wissen. Ich kann es nicht. Niemand kann es wissen. Wenn man sagt, ja, die Fossilien, die Dinosaurier und die Trilobiten und all diese Tiere, die vorher vor Adam starben, ehe Adam kam, nach der Evolutionslehre. Denn Adam, ich war nach der Evolutionslehre, stammte von einem Affenkind, sagen viele. Auch liebe gläubige Menschen sagen das. Das glaube ich nicht. Denn Römer und Paulus, die sagen ganz klar, dass der Tod allgemein in die Welt hindurchdrang, nicht nur zu Adam, sondern in die ganze Schöpfung hinein, durch Adams Sünde. Also deshalb können eigentlich, wenn man streng biblisch glaubt, können eigentlich Tiere nicht gestorben sein vor Adams Sünde. Nun, ich stehe dort vor einem Rätsel und ich bin nicht dogmatisch, liebe Freunde. Nur bitte ich Sie, nicht dogmatisch zu sein, dass Sie mir nachfolgen. Sagen Sie nicht, die 7 Tage sind 7 Zeitalter. Wenn Sie wünschen, aber ich glaube es nicht. Aber ich bin nicht dogmatisch. Lass die 7 Tage stehen, wie sie stehen. Ich habe Ihnen gezeigt, dass wenn eine Schöpfung da ist, ich machte mein Radiumsalz und vermischte es mit Uran, nicht wahr? mit Blei. Nun, als ich das tat, tat ich eine Schöpfung. Und da täuschte ich 2 Millionen Jahre vor. Oder mehr. Durch die Schöpfung. Denn die Entschöpfung, wie ich schon gesagt habe, die Degradierung dieser Zeit, die können wir messen. Aber das Aufziehen der Uhr durch die Schöpfung stellt alle Thermodynamik auf den Kopf und da können wir das nicht messen. Wir können das nicht. Schöpfung muss Zeit vortäuschen. Deshalb schuf Gott die Erde, die Welt, mit Zeit und nicht in der Zeit. Eine tiefe Erkenntnis. Sind noch Fragen da? Also was ich von der Sintflut lese, ist, dass alles, was lebte, umkam. Alle Menschen, heißt es, kamen um. Und Noahs Frau und die Frau seiner 3 Söhne waren die Mütter unserer aller, sagt die Schrift. Nun, wenn es nur örtlich war, warum vergleicht Gott die Sintflut mit dem kommenden Gericht mit Feuer? Dann wird das Feuergericht Gottes auch nur örtlich sein. Ich glaube, dass es ganz schöne wissenschaftliche Beweise dafür gibt, dass die Sintflut vor vielen tausenden Jahren stattfand und über die ganze Erde kam. Lesen Sie Velikovsky. Velikovsky ist kein Christ, er ist ein Jude und nicht einmal ein orthodoxer Jude. Aber seine Wissenschaft, alles genannt in Herkunft und Zukunft des Menschen, was seine Wissenschaft auf dem Gebiet ist absolut tiptop hervorragend. Und er steht dazu, das muss so gewesen sein. Ja. Warum? Warum könnten die verschiedenen Rassen nicht von Noah und seinen Kindern kommen? Warum? Nehmen Sie Haile Selassie und seine Leute. Die nennen sich Löwen von dem Stamm Judas. Und die sind Semiter, nicht wahr? Und die sind schwarz. Seit wann sind die Juden schwarz? Die Araber sind auch Semiten. Und sie sind nicht schwarz. Aber Haile Selassie ist schwarz. Und er hat seinen Stammbaum zurück zu der Königin von Sheba, nicht wahr? Also, es braucht gar nicht lange, eine Rasse, eine Abart zu züchten. Sehen Sie die Dackel, die wir haben, und die St. Bernardiner. Die sind in den letzten, 2.000, 3.000 Jahren geschehen. So ein Unterschied. Also, ich glaube, dass die Rassen alle von Noah kommen, ohne jegliche Schwierigkeit. Sind noch Fragen da? Ja.
Sie sprachen von den Dinosaurierfußspuren in Texas. Wissen Sie, dass es hier in der Gegend auch welche gibt?
Ich würde sie sehr gern sehen. Ich weiß, dass es welche gibt.
Ich war vor 4 Wochen da, im Biergebirge bei Bad Essen.
Ja.
Sie sind sehr gut erhalten.
Was sind Sie von Saurier?
Das sind die 13.
Die 13. Ist es Tyrannosaurus?
Die Tyrannosaurus und den Dinosaurus sind beide zusammen da.
Schön. Also ich habe Tausende, Abertausende gesehen in Texas. Sind viele da?
Es ist eine Wandfläche, etwa so groß, würde ich sagen, wie diese blaue Wand da vorne.
Ja.
Schräg liegt die dort.
Ja.
Aufgebaut sein.
Ja.
Und man gibt da an, dass das ursprünglich Wattenmeer war, wo die umgeschlappt sind.
Ja.
Diese haben man freiwillig, das war ein Steinbruch.
Ah ja.
Heute noch.
Schön.
Die sind bei strenger Wandern freiwillig, erst nur teilweise, hinterher kann sie etwas weiter freiwillig. Es ist allerdings auch noch gesteint drüber. Es könnte sein, dass diese Spuren, wie Sie sagten, sich in der jungfräulichen Erde noch fortsetzen.
Ja.
Gestein, das nicht
abgefahren. Ja, schön, ich freue mich. Wissen Sie, auch nicht so sehr weit von hier sind die Neandertal-Menschen. Ich war ein bisschen weiter südlich. Und viele haben mich hier gefragt, was ich dazu sage. Waren die Neandertal-Menschen unsere Vorfahren? Also, ich glaube nicht. Denn man findet Neandertal-Menschen ganz dicht zusammen. Die haben zusammengelebt mit Homo sapiens. Viele glauben heutzutage, dass der Neandertaler Homo sapiens war, der an einer Mangelerscheinung, Arthritis oder irgendeine Mangelerscheinung, gelitten hat und deshalb deformiert wurde. Aber offenbar hat er, entschuldigen Sie, dass ich so rede, sich gekreuzt mit Homo sapiens. Also war die gleiche Spezies. Viele sind der Meinung. Ja? Ja? Bitte? Ja, ich weiß nicht genau, ich habe viel darüber gelesen, aber ich glaube, es war durch Erschütterungen, also vulkanartiger Art oder Erdbeben, dass die Erde wirklich dann getrennt wurde in viele Teile. Ich meine, früher haben sich die Menschen offenbar sich sehr leicht zerstreut über die ganze Erde. Wir wissen, wann die Indianer nach Amerika gekommen sind zum Beispiel. Und dann wahrscheinlich hörte das auf, wie die Beringstraße entstand, nicht wahr? Wie der Kanal in England entstand, und dann wurde die Erde dadurch geteilt. Denn man hat gefunden, tief unter dem Atlantischen Ozean, man hat Steine gefunden von einer Kultur, die vollkommen unbekannt ist. Die Hieroglyphen kann man nicht übersetzen. Aber man hat sie gefunden, in Fischernetzen sind sie hochgekommen. Und ganz tief unter dem Wasser. Nun, man weiß nicht, was das für Kulturen waren, aber jetzt sind sie untergegangen. Und glaube ich, dass dadurch die Erde geteilt wurde, die Menschen getrennt. Als es keine Berge oder wenig Berge gab und das Klima der Erde anders war, da natürlich konnten alle Menschen sich miteinander mischen. Ich war oben mit meiner Familie in Spitzbergen vor einiger Zeit. Nun, da ist es sehr kalt und da wächst nichts, gar nichts, also nur ganz kleine Birken. Solange die an dem Baum, an dem Boden liegen. Nichts anderes, kein Gras, gar nichts, nur Flechten wachsen. Aber aus der Erde gucken riesige Farne hervor, verkohlt. Die Norweger gehen hin und holen sich diese Kohlen für ihre Schiffe. Und die haben Bergwerke da, mit Lokomotiven, mit allen Dingen. Aber Farne dort oben, da war es tropisch. Da findet man ein bisschen weiter im Süden die riesigen Mammuts, nicht wahr? Die gestorben sind mit den Blumen, mit dem Gras im Maul und im Bauch. Und das Fleisch ist heute ganz frisch. Das heißt, dass die Temperatur bei denen mindestens 100 Grad Celsius auf einmal gesunken ist, sonst wären sie innerlich verwest. Denn wenn sie jetzt einen Elefant nehmen, in ihren Kühlschrank tun, kann man nicht so schnell kühlen, durch den Kühlschrank, dass es innerlich nicht verwest, nicht wahr, weil es isoliert ist. Aber diese Tiere zeigen, dass die Lungen auf einmal eingefroren waren, geliert waren, durch die Kälte. Nun, das muss eine riesige Katastrophe gewesen haben, mit Expansion der Luft, schlagartig durch Explosionen irgendwo, und durch die Expansion, wie in einem Kühlschrank, entstand die Kälte, die plötzliche Kälte. So standen diese Tiere, die stehen da, mitten im vollen Lauf und auf der Stelle erfroren. Die Russen bergen dieses Elfenbein von diesen Tieren. Millionen von denen gibt es. Also das Klima der Erde war offenbar ganz anders und die Erde hat eine kolossale Katastrophe, beide des Klimas und der Kälte und des Regens und des Sonnenscheins erlebt. Denn da oben muss es ein ganz anderes Klima gegeben haben, dass Farne wachsen können. Farne können nicht existieren, wo es 6 Monate Nacht gibt und 6 Monate Tag, wie jetzt. Die müssen jeden Tag etwas Sonne haben. Und da oben kann nichts wachsen, weil es 6 Monate dunkel ist. Nun, das heißt, dass die Achse der Erde sich geändert hat. Nun, wenn die Achse der Erde sich plötzlich ändert, dann natürlich gibt es Überschwemmungen, gibt es Änderungen des Druckes, da wird es plötzlich Kälte geben und plötzlich Hitze. Und das ist, was man leugnet. Im Interesse des Darwinismus sagt man, dass es nie Katastrophen gegeben hat. Und offenbar sind die Katastrophen da. Gucken Sie sich die Oberfläche von dem Mond an oder von Mars an. Da gab es eine richtige Bombardierung von himmlischen Körpern. Nehmen Sie das Belt der Asteroiden oben. Offenbar ist irgendetwas geplatzt da oben. Denn in der Bahn gibt es Tausende und Tausende von kleinen Planeten. Sie sind zu klein, um Planeten zu sein, nicht wahr? Offenbar sind sie auseinandergesprengt. Die 10 Minuten sind um, liebe Freunde. Ist noch eine Frage zum Schluss? Eine gute? Ja. Hoffen wir.
Sie haben die Ähnlichkeit mancher Tierarten mit den Menschen herausgestellt. Ähnlich sein heißt nicht gleich sein. Ich würde also gerne wissen wollen, worin nun noch der Unterschied besteht zwischen den menschenähnlichen Tieren und den Menschen.
Ja, also die Menschen natürlich benutzen Feuer, wie ich schon gesagt habe, die Tiere tun das nicht. Die Tiere benutzen Werkzeuge. Ihr habt selber gesehen, wie ein Vogel, ich weiß nicht, wo ich gesehen habe, wie ein Vogel Steine in den Schnabel nahm, um Eier aufzuknacken, um Eier zu schmeißen. Wir benutzen das. Affen holen allerlei Werkzeuge, um an Bananen zu kommen, nicht wahr? Also Werkzeuge sind es nicht, denn Tiere können das tun. Ich habe gesehen, wie ein Eichelhäher Papierscheiben benutzte, um Weizen in den Käfig reinzuholen. Tat sie in den Schnabel und schob sie rein, Stücke von Weizenkörnern mit Stücken von Papier. Also selbst Vögel benutzen Werkzeuge. Ich würde sagen, dass der Mensch Sprache hat. Das ist ein Unterschied. Kein Tier hat Sprache. Die haben eine Methode, sich zu verständigen, wie die Delfine, nicht wahr? Die tun das auch. Und die Affen tun es auch. Aber keine Sprache, die ein Code ist. Das haben sie nicht. Also die Unterschiede sind da. Die Ähnlichkeiten sind auch da. Was die Gläubigen falsch gemacht haben, sie haben die Unterschiede, die Ähnlichkeiten minimalisiert, wenn ich so reden darf. Lass sie einfach stehen, wie sie sind. Brauchen keine Angst zu haben. Die Unterschiede sind auch da, lass sie auch stehen. Ich glaube selber, dass diese sogenannten fehlenden Glieder, diese Missing Links, die Leakey ausgegraben hat, ich glaube, dass sie Tatsachen waren, das leugne ich nie. Aber die Auslegung, die Interpretierung seiner Funde, das ist was anderes. Ich glaube, dass es am Anfang der Schöpfung Gottes ein viel größeres Sortiment von Tieren gab als jetzt. Und dass einige Tiere noch näher an die Menschen herankamen, als die heutigen Affen es sind. Denn der Orang-Utan wird aussterben. Der Schimpanse wird aussterben. Und dann ist die Kluft zwischen den Tieren und uns noch größer. Aber am Anfang, warum sollte es keine Tiere gegeben haben, die noch näher an uns kommen als der Orang-Utan? Ich glaube, dass die Welt so angesehen werden muss, nicht wie ein Baum mit einer Wurzel unten, sondern wie ein Weizenfeld. Viele, viele Wurzeln, für jede Pflanze, für jede Art. Und nicht eine Wurzel für alles. Also lieber ein Weizenfeld, wo jede Pflanze ihre eigene Wurzel hat, als ein Baum, wo viele Verästelungen gibt und alles aus einer Wurzel hervorgegangen sind. So verstehe ich das. Und weil viele Weizenpflanzen kaputt gegangen sind, entstehen immer größere Lücken zwischen dem menschlichen Tier, entschuldigen Sie, biologisch gesehen, und dem Tier, das kein Mensch ist. So verstehe ich das.
Also ich dachte an dieses Wort aus der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Menschen seinen Ohren einblies. Mhm. Und das scheint mir, also für mich persönlich zumindest, der wesentlichste Unterschied zu sein.
Ich würde hundertprozentig mit Ihnen einig gehen. Ich hatte gemeint, es sei wissenschaftlich gestellt, nicht wahr? Jetzt sehe ich, dass Sie nicht nur Wissenschaftler sind, sondern Christ, und ich glaube, dass es wahr ist. Gott hat seinen Atem eingeatmet. Die Tiere haben auch den Atem des Lebens, aber nicht den Atem Gottes in unserem Sinne des Wortes. Ich habe versprochen, 10 Minuten, liebe Freunde, wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, dass wir über diese Dinge reden können. Hilf du uns, tolerant und lieb sein und doch treu sein zu deinem Wort. Segne du jede Familie, die hier vertreten ist. Segne, was wir gehört haben. Und lass es dazu dienen, dass wir dir besser dienen und dich lieber gewinnen als bisher. So warte über uns alle diese Nacht. Amen. Ich werde das Thema von anderem Standpunkt aus morgen früh um 9.30 Uhr hier, so Gott will, fortsetzen. Die, die Fragen haben, können zurückbleiben. Die anderen eine recht gute Nacht und vielen Dank.